Herr Dr. Große, Sie haben eben einen Vortrag gehalten hier beim Operation Karrierekongress in Berlin zum Thema, was sind wichtige Schritte vom Medizinstudium in den Beruf? Und da haben Sie einen interessanten Aspekt gesagt, und zwar, warum ist denn dieser Weg vom Studium in den Beruf auch eine psychische Herausforderung für die jungen Studierenden?
Ich habe das deswegen gesagt, weil es ein Übergang ist von einer Konstellation, also einer Lebenssituation in eine ganz andere, die mit ganz anderen Herausforderungen zu tun hat. Und wir wissen das ja aus vielen anderen Lebensbereichen, dass solche Übergänge, solche Transitionen immer auch eine besondere Verwundbarkeit darstellen. Und das ist, denke ich, mir zum Teil auch ein Teilaspekt der Veranstaltung hier insgesamt, nämlich das ein bisschen zu bahnen und auch die Sorgen und möglicherweise auch Ängste, die bestehen, tatsächlich ein bisschen abzumildern, weil das in solchen Übergangsphasen halt tatsächlich zu Verunsicherung kommen kann. Das betrifft, denke ich mir, insbesondere den Übergang von Verantwortlichkeiten. Es ist so, dass viele absehbare Absolventinnen und Absolventen während des praktischen Jahres schon Verantwortlichkeiten übernehmen. Aber die Verantwortung, die man dann tatsächlich am Beginn der Weiterbildung übernimmt, ist qualitativ eine andere, auch wenn natürlich alles unter Supervision erfolgt. Aber es gibt eben auch einige Aktivitäten, die selbstständig durchgeführt werden sollen. Man nennt das in der Forschung Entrustable Professional Activities. Das ist also das, was Absolventinnen, Absolventen mit Beginn der Berufstätigkeit tatsächlich schon selbstständig durchführen sollen. Und das ist natürlich auch etwas, was eine Herausforderung darstellt.
Thema Herausforderung, Sie haben es gerade schon angesprochen. Was sind denn die großen Herausforderungen, mit denen sich die jungen Kolleginnen und Kollegen beschäftigen müssen?
Ich habe das Stichwort schon gesagt, Verantwortung. Es ist eine qualitativ andere Verantwortung, die übernommen wird mit Beginn einer Berufstätigkeit. Die andere Herausforderung ist tatsächlich, in relativ geringer Zeit einen relativ hohen Lernzuwachs zu generieren. Das heißt also, man kann das auch einfacher ausdrücken, Erfahrung zu gewinnen. Und diese Erfahrung, das halte ich für besonders wichtig, das hatte ich auch in dem Vortrag gesagt, kognitiv irgendwie zu bearbeiten. Also nicht nur die Erfahrung als Erfahrung auf sich wirken zu lassen, sondern darüber zu reflektieren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist auch fachspezifisch, aber in der Regel sind es patientenbezogene Diskussionsrunden. In Großbritannien, in den USA nennt man das Rounds oder Grand Rounds. Das heißt also, dass tatsächlich nicht nur gehandelt wird, das steht bisweilen bei einigen im Vordergrund der Überlegung, sondern dass einfach auch das medizinische Wissen immer wieder reflektiert wird und dass auch der Lernzuwachs, den man mit jedem Patienten, jeder Patientin generiert, auch immer wieder nochmal überarbeitet wird und besprochen wird.
Werden denn diese Herausforderungen auch in dem Studium thematisiert oder sollte sich da etwas ändern, damit sich die Studierenden da besser drauf vorbereiten können?
Das kann man so nicht so ganz allgemein beantworten, weil wir sehr unterschiedliche Studiengänge haben. Also wir haben überwiegend nach wie vor, das sind die sogenannten Regelstudiengänge, das sind disziplinbezogene Unterrichtsformate. Es gibt die sogenannten Reform- oder Modellstudiengänge, die versuchen, integriert verschiedene Disziplinen sachbezogen zusammenzuführen. An der Charité haben wir das schon seit über 10 Jahren, einen solchen integrierten Studiengang, der erst zunächst in Entwicklung war und dann voll ausgebaut wurde. Dort versucht man viel, sagen wir mal, problemorientierter zu unterrichten und nicht mehr einfach nur Fächer zu addieren. Wobei auch die Systematik der Fächer, sollte man nicht völlig vernachlässigen, einen sehr hohen didaktischen Wert hat, um sich insgesamt zu orientieren. Was ich damit sagen will, ist, mit der neuen Approbationsordnung, die in der Diskussion ist, die aber noch nicht verabschiedet ist, wir wissen nicht, wie sie final aussehen wird, werden wir für die gesamte Bundesrepublik eine Situation haben, wo eher problemorientiert gelernt wird. Das ist etwas, was ich persönlich als erstrebenswert halte, ohne die Fächersystematik völlig zu vernachlässigen. Aber das heißt, wir sind in dieser Hinsicht, um Ihre Frage zu beantworten, auf dem Weg. Wir sind noch längst nicht am Ziel.
Jetzt gibt es auch das Problem, dass viele Studierende, wenn sie mit dem Studium fertig sind, nicht in den Arztberuf gehen. Da schwebt so eine Zahl von etwa 30% im Raum. Was würden Sie sagen, was ist denn da das Problem oder was könnte man dagegen tun, um das zu ändern?
Also wir müssen die Zahl überprüfen. Wir hatten ja gerade hier eine kleine Diskussionsrunde, wo es unterschiedliche Bewertungen dieser Zahl gibt. Wir wissen aber sicher, dass sie nicht systematisch erhoben wird. Also das erste wäre, die Frage zu stellen, ist das möglicherweise nicht doch systematisierbar, ohne irgendwie Grundprinzipien des Datenschutzes komplett zu vernachlässigen. Aber auch selbst wenn wir das nicht können, sind nur Hypothesen, die aufgestellt werden können. Meine erste Hypothese ist, dass wir im Moment seit einigen Jahren pandemiebedingt in einer generellen Verunsicherung sind. Wir sehen das auch in anderen Studiengängen an der Charité, dass diese Verunsicherung möglicherweise besteht, dass die Themen Studienwahl, Berufswahl mit großen Unsicherheiten verbunden werden, mit der Frage, was kommt danach. Wir wissen auch in vielen Bereichen in der Schule, im Studium, dass pandemiebedingt handwerkliche Lücken, Wissenslücken entstanden sind, die gar nicht mal so ohne weiteres aufgefüllt werden. Wir hatten insgesamt 4 Pandemiesemester. Das ist schon sehr viel Anschauungsunterricht, der nicht ganz in der Form vermittelt werden konnte, wie es eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Natürlich versucht man, diese Lücken aufzuarbeiten. Was ich nicht gut abschätzen kann, ist, ob es möglicherweise finanzielle Konkurrenz gibt, dahingehend, dass möglicherweise es Betriebe, also Wirtschaftsunternehmen, Institutionen gibt, die eine bessere Bezahlung anbieten oder wo das sogenannte Work-Life-Balance-Prinzip besser umgesetzt werden kann als in der Medizin. Ich kann aus meiner sehr persönlichen Perspektive sagen, ich habe vor 25, 30 Jahren angefangen, klinisch zu arbeiten, dass die Arbeitsbedingungen sich deutlich gebessert haben, aber möglicherweise empfinden viele dieser Arbeitsbedingungen, die auch nicht frühere Zeiten kennen, noch als zu einschränkend in ihrer persönlichen Entfaltung. Das ist aber jetzt alles spekulativ. Wir wissen es nicht, wir haben keine empirischen Daten, wir wissen nicht mal ganz genau, um wie viele Personen es geht. Umso schwieriger ist es dann, Strategien zu entwickeln, um diesen Personenkreis, um den es geht, vielleicht doch irgendwie doch nochmal in den medizinischen Beruf hineinzubekommen, weil ich finde den Beruf toll in allen seinen vielen Facetten. Es wäre wünschenswert. Ich würde nochmal beim anderen Ende ansetzen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viele Ärzte, Ärztinnen im Laufe ihrer Berufsausübung verlieren, eben aus den möglichen genannten Gründen.
Welche konkreten Tipps können Sie denn den jungen Studierenden oder den jungen Kolleginnen und Kollegen geben? Was sollten Sie auf jeden Fall bei Ihrem Weg jetzt vom Studium in den Beruf beachten?
Also mit den Tipps und Tricks, das ist, finde ich, immer eine Sache. Ich würde sagen, das ist was sehr, sehr Individuelles, weil es einfach sehr individuelle Vorstellungen gibt. Wir haben jetzt gerade in den verschiedenen Runden gehört, machen Sie das, worauf Sie Lust haben. Ich kann das nur wiederholen. Versuchen Sie, Ihren eigenen Weg zu gehen, Ihren eigenen Weg zu finden. Das kann beinhalten, ich versuche das mal anders auszubuchstabieren, nicht nur Gelegenheiten, also Opportunitäten nachzugehen, sondern selbst eine Idee zu haben, was interessiert mich eigentlich, wofür brenne ich möglicherweise jenseits der Gelegenheit, die sich mir bietet, und möglicherweise ist das ein ganz guter Startpunkt. Das zweite ist, sich darauf einzustellen, und das finde ich ganz wesentlichen Tipp, dass es ein dynamischer Prozess ist. Diese Entscheidung, die man jetzt am Beginn eines Berufslebens trifft, ist nicht endgültig. Das war es vor 20 und 30 Jahren nicht, das ist jetzt noch sehr viel weniger. Es gibt dafür diesen klingenden Überbegriff des lebenslangen Lernens. Ich würde es ein bisschen anders formulieren, weil das lebenslange Lernen ist inhärent in allem, das ist nicht Spezifisches, sondern ich würde es dahingehend ausbuchstabieren wollen, offen zu sein auch für verschiedene Wege, für verschiedene Karrieremöglichkeiten, es sei denn, und das ist genauso legitim, man hat eine ganz feste Idee, das möchte ich mal werden, und dann sollte man die auch nachhaltig mit in aller Konsequenz auch gehen, wenn es das ist, was die Person tatsächlich im Innersten möchte und dafür brennt.